Grüß Gott und herzlich willkommen im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb, sagt Ihnen Gregor Dornis. Ich freue mich, dass Sie bei uns wieder mit dabei sind. Einige Menschen hegen den Verdacht, das Beten sei eigentlich ein Etikettenschwindel. Bei Lichte betrachtet sei das Gebet wohl weniger ein realitätsfreundliches Unterfangen, als vielmehr die Flucht in eine Traumwelt. Wer mit dem Leben nicht ganz zurechtkommt oder sich nach Gewissheiten sehnt, der denke sich da im Beten was zurecht, was letztlich mit der Realität wenig zu tun hat, beziehungsweise, noch schlimmer, von ihr ablenkt. Und so wollen wir in unserer heutigen Sendung des Grundkurses des Glaubens einen genauen Blick auf diese Frage werfen. Vom Beten Flucht in eine Traumwelt? Und ich freue mich, dass uns auch dazu heute wieder Pastor Winfried Henze aus Hassum-Adlum im Bistum Hildesheim zugeschaltet ist. Grüß Gott, Pastor Henze.
Ja, grüß Gott, Gregor.
Nun, den meisten Hörern von Radio Horeb sind Sie ja wohl vertraut. Ich darf Sie all denjenigen, die vielleicht heute das erste Mal bei einem Grundkurs dabei sind, Sie doch noch einmal vorstellen. Sie sind Pfarrer in Hassum-Adlum im Bistum Hildesheim. Sie waren lange Jahre Landpfarrer, dann Pfarrer der Basilika St. Godehard in Hildesheim. Sie sind Religionslehrer und haben lange Jahre als Redakteur der Kirchenzeitung für das Bistum Hildesheim gewirkt. Und für diese Tätigkeit sind Sie auch zweimal ausgezeichnet worden, nämlich mit dem Journalistenpreis der Deutschen Bischofskonferenz. Und Sie sind Herausgeber des katholischen Familienkatechismus Glauben ist schön. Vom Beten Flucht in eine Traumwelt, nun, dass man das behauptet, scheint ja eigentlich aus einer gar nicht so unwesentlichen Erfahrung zu kommen. Wir sagen oft, jetzt hilft nur noch Beten. Wenn alle Stricke reißen, man sich also von den Umständen nichts mehr so recht erhoffen kann, da helfe dann nur noch das Gebet. Herr Pastor, ist das so? Hilft Beten, wenn sonst nichts hilft?
Ich will es hoffen, dass das denn wenigstens das Einzige ist, was dann noch wirklich weiterhilft. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass wir zu diesem Thema uns hier zusammenfinden in dieser Sendung, um miteinander über das Gebet nachzudenken. Da hat natürlich längst jeder, der hier bei unserer Sendung heute mit dabei ist, seine eigenen Erfahrungen gesammelt. Und die sind mal gut, mal weniger gut. Manchmal wird man auch in Diskussionen gezogen, wie es eben in der Anmoderation schon erzählt worden ist. Da werden wir gefragt, ja, ob wir uns da nicht auf ein Gebiet begeben, wo man eigentlich mehr träumt, als etwas Wirkliches zu tun, wo man sich entfernt von den Realitäten dieser Welt. Nun ja, damit geht man um. Andererseits fällt uns aber auch auf, dass es immer mehr Leute gibt, die in irgendeiner Weise vom Beten sprechen oder es öffentlich zugeben, dass sie gelegentlich bei bestimmten Anlässen oder vielleicht auch sogar ganz regelmäßig beten in ihrem Leben. Es fällt überhaupt nicht mehr auf, wenn heutzutage große Fußballspieler auf dem Platz laufen und wenn sie das Spielfeld betreten, machen sie ein Kreuzzeichen. Nun ja, sagen viele, das ist halber Aberglaube, das ist nur so ein Brauch. Aber immerhin, warum machen sie es denn? Sie brauchten es ja nicht. Irgendwie scheint es in ihnen drin zu stecken, dass es doch wohl noch Kräfte gibt und Einsichten und vielleicht auch Kontakte, die wir so in unserem normalen, täglichen, alltäglichen, diesseits geprägten Leben überhaupt nicht finden. Ich habe gerade jetzt in diesen Tagen den dritten Band der Eigenlebensbeschreibung unseres Altbundeskanzlers Helmut Kohl gelesen. Ein sehr lesenswertes, interessantes Buch, wo er auch viel über die Gefährten schreibt, die ihn auf seinem politischen Weg begleitet haben. Und da erzählt er auch die Geschichte von Manfred Wörner, dem damaligen Bundesverteidigungsminister und späteren Generalsekretär der NATO. Eines Mannes also von ganz außerordentlicher Tatkraft und hoher Intelligenz. Ein Mann, der gewohnt war, große Dinge zu bewegen. Als Chef der NATO unterstanden ihm ja Tausende von Soldaten, eine hochgerüstete und übermoderne Armee. Und er selber hatte sich auch ausgebildet. Er war noch als reifer Mann in die Fliegerausbildung gegangen, hat sich als Jetpilot ausgebildet und so weiter. Ein Mann, der tat, wie man es sich kaum besser vorstellen kann, des Denkens und des Handelns. Aber dann erzählt Helmut Kohl von ihm, wie Manfred Wörner schwer krank wird. Die alle, die mit ihm zusammengearbeitet haben, sind davon äußerst bedrückt. Und dann schildert der ehemalige Bundeskanzler, wie er seinen Freund Manfred Wörner besucht, erschrickt, wie schlecht er aussieht und wie übel er schon dran ist, wie die Krankheit ihn gezeichnet hat und wie man deutlich erkennen kann, es geht ihm jetzt langsam sozusagen in die Zielgerade, um mit der Fliegersprache zu sprechen. Da fragt er seinen Freund, ich möchte doch für dich noch tun, was ich kann, was kann ich denn für dich tun? Und Manfred Wörner antwortet, beten. Er sagt nur dieses eine Wort. Das war ein Mann, der sein Leben lang mit Realitäten, und zwar mit knallharten Realitäten, umzugehen gewohnt war. Der nicht träumte, der sich nicht von der Wirklichkeit entfernte, der gewohnt war, sich auch harten Realitäten zu stellen und nicht auszuweichen oder gar den Kopf in den Sand zu stecken. Der sieht jetzt vor sich vielleicht eine der wichtigsten Realitäten, die es überhaupt gibt, vielleicht die wichtigste, nämlich das Ende seines Lebens hier auf dieser Welt. Er sieht es vor sich. Und in seiner realistischen Gesinnung überlegt er, was ist denn jetzt eigentlich zu machen? Da sind längst alle ärztlichen Dinge geschehen, die bei solcher Gelegenheit dran sind. Er hat auch Besuch gehabt seiner guten Freunde. Man darf annehmen bei Manfred Wörner, dass er auch alles geregelt hatte, was nach seinem Tode in Kraft treten sollte, persönlich, politisch. Da sagt er dem wichtigsten Mann, mit dem er zu tun hat, dem Kanzler, beten. Man darf sicher sein, dass Helmut Kohl, der sicher kein übertrieben frommer Katholik war, aber sich immer zu seinem katholischen Glauben bekannt und den auch praktiziert hat und es sicher heute noch tut, dass der seinem Freund diesen Wunsch erfüllt hat, für ihn zu beten. Wieder einer, der sicher weit weg war von aller Art von Träumerei, dem die Realitäten immer das Entscheidende gewesen sind. Freilich auch die Perspektiven in die Zukunft zu schauen und große Pläne zu fassen, zu erkennen, welchen Zielen man nachstreben muss, das alles sicher, aber immer aufgebaut auf der Analyse der Tatsachen, auf dem, was einem begegnet, was tatsächlich ist. Diese beiden Männer, das ist für mich das neueste Zeugnis, was ich zu diesem Thema habe erfahren können, als Männer des Gebetes zu erkennen. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Aber so steht es zu lesen in dem vor gar nicht allzu langer Zeit erschienenen dritten Band der Memoiren von Helmut Kohl. Ein Mann betet, aber man darf voraussetzen, nach der unglaublichen Tapferkeit, mit der Manfred Wörner sein Leiden getragen hat, dass dieses Gebet nicht etwa in dem Sinne verrichtet wurde, wie es eben schon so ein bisschen anklang, na ja, da hilft nur noch beten. Was ja heißen soll, jetzt ist alles aufgegeben, nichts hat mehr Zweck, aber beten kannst du vielleicht noch, das tröstet dich so ein bisschen über die Wirklichkeit weg, wie eine schöne Musik vielleicht, die dir einschmeichelnd ins Ohr dringt und dich mal ringsherum alles vergessen lässt. Da darf man sicher sein, dass ein Realist wie Manfred Wörner so nicht gedacht hat, sondern dass er sich bewusst war, wenn ich realistisch vorgehe, wenn ich vor mir sehe, was jetzt auf mich zukommt, dann ist das Wichtigste das Gebet. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn man einmal überlegt, was das Gebet eigentlich ist, dann stellt man sehr schnell fest, es ist nicht die Flucht in eine Traumwelt, sondern es ist genau das Gegenteil. Denn es ist ja der Versuch, mit Gott in Kontakt zu kommen, zu ihm unsere Gedanken zu erheben oder umgekehrt uns von ihm ansprechen zu lassen. Gott aber ist kein Traum. Gott ist die Wirklichkeit aller Wirklichkeiten. Wenn einer betet, dann ist er Realist. Dann nimmt er zur Kenntnis, dass es keine größere, keine dichtere, keine wichtigere Wirklichkeit gibt als den ewigen Gott. Demgegenüber verblasst alles andere. selbst was uns manchmal für so ungeheuer wichtig vorkommt in dieser Welt, gewinnt da eher die Eigenschaft eines Traumes, der vorübergeht, wenn man, oder einer Wolke, die sich wieder verzieht, wenn der Wind hineinpustet. Wie vergänglich ist alles, aber wir wissen, dass allein der ewige Gott die Realität ist. Also, da nimmt einer zur Kenntnis, was wirklich ist, nämlich der ewige Gott, der Allwissende, der Allmächtige, der hinter allem steht, dem wende ich mich zu im Gebet. Was ist das für eine tolle Sache eigentlich? Ich steige über die Grenzen meines irdischen alltäglichen Lebens hinaus und gewinne den Kontakt mit dem ewigen Gott. Das ist nun eine Sache von ungeheuer großer Dimension und wo man dann sagen möchte, na ja gut, also dem ewigen Gott sich zuwenden, das geht über alle Chancen. Dazu ist der Mensch ja gar nicht in der Lage. Und auch diese Einsicht ist eigentlich richtig. Wir von uns aus, wir können uns nicht einfach zu Gott erheben und sagen, da kommt der Kontakt zustande. Nein, es ist umgekehrt. Die entscheidenden Schritte ist der ewige Gott selbst gegangen. Er wendet sich ja uns zu. In der Menschwerdung des Gottessohnes Jesus Christus wird die unendliche Entfernung zwischen dem ewigen Gott und uns armseligen und begrenzten Menschen überbrückt. Dafür tritt der Herr ein in diese Welt. Dafür wird er einer von uns. Gott kommt uns nahe. Wenn wir über das Beten sprechen, dann ist dieses vielleicht die wichtigste Voraussetzung, um mit dem Thema richtig umzugehen. Christliches Beten ist etwas ganz anderes als all die vielen Versenkungsmethoden und meditativen Praktiken und was es da alles gibt und Theorien und esoterischen Vorgänge, die heutzutage so viel rumgereicht werden. Ja, es gibt nicht eine einzige Weltreligion, die auch nur annähernd eine solche Nähe Gottes nur erwägt, wie sie uns in Christus geschenkt wird. Er wird einer von uns. Und dann wird mit einem Male dieses ungeheuer hochgespannte Thema, das so schwierig ist, wenn man es von der theoretischen, von der grundsätzlichen Seite her betrachtet, dieses Thema wird mit einem Male überaus handgreiflich. Da sehen wir Christus, den Herrn, wie er mit den Menschen umgeht. Dann kommen einem viele Dinge in Erinnerung, die wir entweder mal im Sonntagsevangelium gehört haben oder beim Lesen in der Bibel oder die uns aus Kinderzeiten noch geläufig sind. Christus geht mit den Menschen sehr persönlich um. Er schaut sie an. Er nimmt sie bei der Hand. Er spricht sie mit Namen an. Richtet sie auf. Er vergibt ihnen ihre Sünden. Viele heilt er auch in ihren körperlichen Krankheiten. Und es ist immer ein ganz enger Kontakt von Mensch zu Mensch. So hat sich Gott uns genähert. Ich weiß gar nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, ob wir uns als Christen, die wir das schon fast von Kindheit auf so kennengelernt haben, ob wir uns eigentlich darüber im Klaren sind, was für eine großartige Sache von ungeheurer Bedeutung uns hier aufgeht. Der ewige Gott selber legt den Weg zurück. Er entäußert sich all seiner Gewalt, so wie in der Weihnachtszeit ja so gerne gesungen wird, wird niedrig und gering, nimmt an sich eines Knechts Gestalt, der Schöpfer aller Dinge. Christus mitten unter den Menschen. Und in der Fastenzeit, wo es schon langsam auf die Karwoche zugeht, da wird uns immer deutlicher, dass er da überhaupt keine Grenze mehr gekannt hat. Er geht immer weiter mit den Menschen, selbst auch in ihre Verlorenheit hinein. Er hat ja sogar zu Beginn seines öffentlichen Lebens von Johannes dem Täufer die Bußtaufe empfangen. Warum? Um zu zeigen, er ist gekommen, Schuld zu tragen, unsere Schuld zu tragen. Und dann wird er das Kreuz auf seinen Schultern haben und er wird am Kreuz sogar ausrufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das heißt, hier ist der Sohn Gottes auch noch einem total verlassenen Menschen nahe. wenn einer noch so sehr in Verzweiflung geraten sein sollte, noch so sehr abgesackt, noch so sehr in eine Gottesferne geraten, er braucht eigentlich nur zur Seite zu schauen und hat den Sohn Gottes neben sich. Wenn man auf diese Gedankenspur erstmal gekommen ist, liebe Hörerinnen und Hörer, dann wird einem plötzlich auch klar, wie reich wir beschenkt sind durch die Sakramente. Im Bußsakrament spricht uns Christus die Vergebung zu. Und zwar, wie es glücklicherweise unsere Kirche ja immer noch handhabt, trotz aller merkwürdigen Zerrereien um dieses Sakrament, ganz persönlich. Wir Menschen, die wir sonst bei so vielen Dingen gewohnt sind, nur abgefertigt zu werden, wie ein Rädchen in einer großen Maschine zu funktionieren oder einfach nur wie eine Masse, möglichst durch Apparate und Instrumente und irgendwelche anonymen Anrufbeantworter oder was es da noch alles gibt. Wir können plötzlich durch die Stimme des Priesters, der Christus vertritt, den Herrn selbst persönlich erleben. Gott nähert sich uns und in den Sakramenten begegnen wir ihm. Das ist Gebet, wie es besser eigentlich gar nicht sein kann. Er wendet sich uns zu, wir öffnen unser Herz für ihn. Und das gilt natürlich am allermeisten für die größte Annäherung, die Christus uns schenkt, nämlich wenn er zu uns kommt bei der Feier der heiligen Eucharistie. Doppelt in seinem Wort und in seinem Sakrament. Er spricht uns an durch das Evangelium, das gelesen wird. Und je mehr unsere Herzen offen sind, umso mehr werden wir schon beim Verlesen des Evangeliums spüren, hier bin ich ja gemeint, ich ganz persönlich. Und hier kann ich von meinem Herzen her dem Herrn antworten, der mir ja auch sein Herz geschenkt hat. Und noch mehr gilt es, wenn ich die heilige Eucharistie empfange. Christus, den Herrn, als Speise des Lebens. Das haben wir ja eigentlich alle noch so ein bisschen in uns. Wenn wir die heilige Kommunion empfangen haben, in der Regel sind wir dann besser als zu irgendeiner anderen Gelegenheit in der Lage, wirklich mit Christus im Gespräch zu sein. Wir spüren, er hat sich uns genähert. Er will nicht nur bei uns sein, sondern in uns. Der Heilige Geist ist ausgegossen in unsere Herzen. Wir spüren die Nähe Gottes und jeder Gedanke und jede Regung, die sich in uns entwickelt, darf in ein Gebet einmünden, dem ewigen Gott entgegen. So ist das Beten etwas ganz Persönliches. Es wird plötzlich wichtig für uns, dass Gott selber Person ist. Ein Gott in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dass er sich uns in der Menschwerdung seines Sohnes so in unübertrefflicher Weise angenähert hat. Wir können Christus begegnen. Wer betet, der nimmt diese Tatsache ernst. Der sucht den Kontakt, der sehnt sich nach Gott, der will mit Gott sprechen, von Person zu Person. Ja, sagen wir ruhig, von Herz zu Herz. Mit einem Male, liebe Hörerinnen und Hörer, wird, wenn wir mit unseren Gedanken so weit gekommen sind, in uns vielleicht so etwas wie eine Sehnsucht lebendig. Wie viele Menschen gibt es, die darunter leiden, sich nie ganz offenbaren zu können? Ja, sagen dann manche, ich habe zwar gute Freunde, oder manche sogar, ich habe einen wunderbaren Ehepartner, aber ein letztes Stück Einsamkeit bleibt in meinem Herzen. Ich weiß, dass ich manche Gedanken sage, auch zum Teil vielleicht damit noch verstanden werde, aber doch nicht restlos. Hier aber weiß ich, hier ist der ewige Gott. Der schaut mir ins Herz. Und mögen meine Gebete und meine Gedanken noch so unzulänglich formuliert sein, es kommt ein Kontakt zustande, der die Einsamkeit überwindet. Vielleicht tun wir das zu selten, uns im Gebet wirklich dem ewigen Gott in die Arme zu werfen. Denn nichts anderes ist das Gebet als diese Bereitschaft, mal alle unsere Vorbehalte, alle unsere falschen Sicherheiten hinter uns zu lassen und einfach zu sagen, ewiger Vater, gütiger Gott, hier bin ich. Oder Christus direkt anzusprechen, Herr, du streckst deine Hand aus und ich schlage ein. Ich gehe mit dir. Ich weiß, dass du mich ansprichst, so wie du die Apostel am See Genezareth mit Namen gerufen und angesprochen hast. so sprichst du mich auch an. Ich bin nicht allein. Ich weiß, du bist bei mir. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht wundern Sie sich etwas, dass ich im Gespräch über das Gebet mit solchen Gedanken angefangen habe. Denn die meisten Menschen, die verstehen unter dem Gebet eigentlich zunächst nur das Bittgebet und sagen, ja, also wenn ich mal nicht weiter weiß, dann bete ich. Wenn ich dicke Sorgen habe, dann bete ich. Viel wichtiger ist es doch eigentlich, zunächst mal zu erkennen, dass Beten heißt, die Nähe Gottes suchen, erleben, empfinden. Das wird uns nicht immer geschenkt und es bleibt auch manchmal eher trocken, eher spröde, dieses Gebet. Das haben sogar die ganz großen Heiligen erlebt und das mag auch seine Vorteile oder, sagen wir, in Gottes Plan seinen besonderen Sinn haben. Die heilige Therese von Avila zum Beispiel, die große Beterin, die hat davon gesprochen. Ja, warum? Vielleicht, damit eine Art Reinigungsprozess passiert. Das ist so zu verstehen. In unserem Beten kann ja auch immer noch ein gewisser versteckter Egoismus schlummern. So nämlich, dass wir sagen, nun, wenn ich mich ins Gebet vertiefe, das hebt mich, das erfüllt mich, das schenkt mir innere Harmonie, da werde ich innerlich reicher, da erlebe ich eine wunderschöne Stunde. Alles richtig und alles wunderbar und alles Geschenk Gottes. Aber da kommt das Wörtchen Ich noch zu viel drin vor. Denn wer sich wirklich verschenkt, der lässt das Ich am Ende beiseite. Für den ist es nur noch wichtig, dass es Gott ist, dem wir begegnen. Die Liebe Gottes, die alles Begreifen übersteigt. Ja, aber dann sagen viele, ja gut, also das mag ja sein, das wird einem nicht oft geschenkt, manchmal vielleicht, manchmal in einem festlichen Gottesdienst vielleicht, manchmal in Stunden, die uns geschenkt werden, vielleicht so im Dämmer einer gotischen Kathedrale oder wenn man auf einen hohen Berg gestiegen ist. Ich selber bin ja ein leidenschaftlicher Segelflieger gewesen bis vor 2 Jahren und da kann ich auch nur von solchen Stunden erzählen, wenn man dann unter der Wolke kreist und sieht das wunderbare Land in der Sonne liegen. Das sind Momente, wo das Herz mitgerissen wird und wo man ganz von alleine betet, mein Gott, wie schön ist deine Welt. Auch das ist wiederum eigentlich kein Bittgebet, sondern ein Lobgebet, ein Dankgebet, ein Gebet voller Jubel. Und nun jetzt müssen wir doch langsam mal auf das Thema kommen, ist das Gebet vielleicht dann doch eine Flucht in eine Traumwelt, nämlich wenn es nur als Bittgebet verstanden wird. Das wäre dann so zu verstehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Da sagt mancher, also ich habe jetzt alles gemacht, jetzt kann ich nur noch beten. Ich bin ja hier Pfarrer oder Pastor auf einem Dorf. Und wenn ich hier aus meinem Fenster gucke in Adlum, dann kann ich weit hinausschauen in die Feldmark. Das wird jetzt nicht mehr lange dauern, dann werden ja die ersten Rüben gedrillt und so weiter. Der Sommerweizen kommt in den Boden und so weiter. Ich kann also miterleben, wie die Felder bestellt werden. Das wird in den nächsten Wochen und Monaten nach und nach alles passieren. Aber dann kommt irgendwann der Moment, wo auch die Landwirte sagen, so, jetzt habe ich alles gemacht. Der Boden ist anständig bearbeitet, wir haben die Düngung gemacht, wir haben gutes Saatgut ausgebracht, ist jetzt alles fertig. Ja, aber jetzt. Jetzt, sagen dann manche, jetzt kann ich nur noch beten. Ja, heißt das, was jetzt noch zu erfolgen hat, das liegt nicht mehr in meiner Hand. Eine wichtige Einsicht. Und die Kirche macht das sogar mit. Die setzt zu dieser Zeit, wenn das alles geschehen ist, die Bittprozessionen an. Dann ziehen wir tatsächlich um unsere Kirche herum oder wir ziehen sogar hinaus in die Feldmark, um zu beten für das Gedeihen der Feldfrüchte. Ja, sagen dann manche, das ist doch der halbe Aberglaube. Ihr müsst sehen, dass ihr das alles richtig macht und dann klappt das auch. Unsere Bauern denken darüber anders. Die sagen, ja, wir passen schon auf, dass wir die modernsten Methoden der Landbearbeitung und des Saatgutes und so weiter anwenden. Wir wissen schon, was richtig ist und machen das auch ganz exakt und genau. Aber wir wissen auch, dass am Ende alles, was wir tun, in Gottes Hand liegt. Und nicht nur bei uns. Wir Landwirte merken das vielleicht am meisten, weil wir eben einfach da stehen und sagen, nun muss es wachsen und daran können wir nichts mehr tun. Aber ist es nicht in anderen Berufen ganz genau dasselbe? Wer weiß denn, wenn er ein Geschäft aufbaut, wie das in Zukunft funktionieren will? Mit wie vielen Unsicherheiten geht er um? Und der betet ganz bestimmt auch manchmal abends: Gütiger Gott, lass mich aus dieser Krise meiner Firma heil herauskommen. Oder eine Mutter, die sich um ihre Kinder sorgt. Die menschlichen Probleme sind uferlos und immer wieder werden Menschen dadurch veranlasst, im Gebet den Trost zu suchen. Ja, heißt jetzt der Vorwurf. Das ist also ein letzter Hebel, den ihr noch einsetzen könnt, damit ihr den allmächtigen Gott auf eure Seite kriegt. Als wäre das Gebet so eine Art Zauberstab, mit dem man sich den Willen Gottes sozusagen gefügig machen könnte. Als würden wir uns den ewigen Gott zum Handlanger machen. Und dann sagen mit Recht fromme Leute, das ist ja eine fürchterliche Vorstellung, denn Gott steht über uns. Und dass wir die Vorstellung haben, er würde uns zum Diener werden, damit unsere Wünsche erfüllt werden. Wo wir selber nicht mehr weiterkommen mit unserer Tat, da würden wir ihn einfach einspannen, weil wir da noch eine letzte Chance, noch einen letzten Hebel haben, um das zu erreichen, was wir selber nicht hinkriegen. Wo das so wäre, da hätten wir uns freilich vom christlichen Gebet weit entfernt. Nicht, dass wir das Bitten unterdrücken sollten. Das hat uns Christus der Heiland ja selber beigebracht im Vaterunser. Wohl aber, dass wir nicht versäumen, in jedem Gebet stillschweigend, unausgesprochen mitzuvollziehen, was uns der Herr selber im Ölberg vorgelebt hat. Wo er nämlich sagt, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern der Deine. Jedes Gebet, auch das intensivste Bittgebet, geschieht immer unter dem Gedanken, ich ergebe mich aber in den Willen Gottes. Und gerade weil ich ihn so intensiv bitte um etwas, was mir so am Herzen liegt, weil ich da auch dann seine Nähe spüre, mich von ihm in die Arme genommen sehe, als meinem Vater, der im Himmel ist, aber ich weiß genau, dass sein Wille gilt und nicht der meine. Und so ist dann auch das Bittgebet am Ende eine Verherrlichung Gottes. Wie anders wäre es denn sonst möglich, dass uns Christus dies geschenkt hat in dem wunderbaren Gebet des Vaterunsers? Sogar um das tägliche Brot bitten wir. Unser tägliches Brot gib uns heute. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Brüder und Schwestern, so haben wir mal so einen kleinen Weg zurückgelegt über das ganz Wesentliche des Gebetes, den großen Hintergrund, und sind am Ende bei einem ganz einfachen Gebet gelandet, das wir alle kennen und selber immer wieder verrichtet haben. Das ist auch gut so, denn das Gebet ist auch von uns aus eine Sache des Herzens, eine ganz persönliche Sache. Und wir dürfen dankbar sein, dass Gott uns nicht das Bittgebet verbietet, damit wir nur seine Herrlichkeit preisen. Er weiß ja, wie uns zumute ist. Und einer Mutter, die sich Gedanken macht um ihr krankes Kind, der braucht man nicht zu sagen, dass sie beten soll. Das kommt ihr ganz von allein auf die Lippen. Ihr Herz öffnet sich für Gott und sie trägt dem ewigen Vater ihre Bitten vor. Das ist richtig so, denn indem wir dem gütigen Gott unsere Bitten vortragen, erkennen wir uns ja selber und bekennen uns vor Gott als seine Kinder, die ihm ganz vertrauen, die sich ihm in die Arme werfen.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zum Grundkurs des Glaubens, heute vom Beten Flucht in eine Traumwelt? Dieser Frage gehen wir heute mit Pastor Winfried Henze aus Hersum-Adlum im Bistum Hildesheim. Nach in einem ersten Teil seines Vortrags sind wir ausgegangen vom Titel und der Frage, ist es denn eine Art von Realitätsverweigerung zu beten? Und die Antwort ist genau das Gegenteil. Das Gebet ist nämlich der Versuch, mit Gott in Kontakt zu kommen. Er, der die Wirklichkeit der Wirklichkeiten ist. Und deswegen ist der Beter eigentlich ein Realist schlechthin. Der Beter erhebt zwar seinen Sinn zu Gott, aber dies ist gleichzeitig nicht seine Leistung. Christliches Beten ist keine Versenkungspraxis, sondern wir beten in Christus, in dem Gott selbst einer von uns geworden ist, sich uns zugewandt hat. Darin liegt das spezifisch Christliche unseres Gebetes. Gott wirkt es in uns. Er wendet sich uns zu und wir öffnen unser Herz für ihn. Den tiefsten Ausdruck findet dies in der Eucharistie, dass Gott nicht nur bei uns sein will, sondern in uns. Und so darf alles in unser Gebet einmünden, was uns bewegt, und erweist sich so als eine Bereitschaft, keine Leistung, sondern eine Bereitschaft, die Bereitschaft, sich Gott in die Arme zu werfen. Und so gilt auch für das Bittgebet, dass es kein Zauberstab ist, mit dem wir uns Gott gefügig machen wollen, sondern in jedem Bittgebet vollziehen wir im Letzten die Ölbergbitte des Herrn, dass nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und so ist auch das Bittgebet eine Verherrlichung Gottes. Nun freuen wir uns auf den zweiten Teil Ihres Vortrags. Bitte, Pastor Hinze.
Ja, zunächst einmal Ihnen herzlichen Dank für diese schöne Zusammenfassung. Das ist auch für einen, der etwas erzählt, der predigt oder sonst wie Religionsunterricht gibt, immer ein ganz wunderbares Erlebnis, wenn man sagen kann, hier hat einer wirklich in Gänze erfasst, was ich vortragen wollte. Herzlichen Dank dafür. Und auch, dass Sie das den Hörerinnen und Hörern noch einmal in dieser Kurzform nahegebracht haben. So steht also der erste Teil unserer heutigen Sendung noch einmal so als geschlossener Gedankengang vor uns. Aber nun kommt noch etwas ganz anderes dazu. Wir waren ja mit unseren Gedanken ganz davon durchdrungen, dass das Gebet eine höchst persönliche Angelegenheit ist. Zwischen Gott und mir. Ja, sagen dann aber viele, aber dann darf man doch eigentlich auch nur seine ganz persönlichen Gedanken äußern. Die Kirche leitet uns aber an, ganz was anderes zu tun. Sie gibt uns eine Menge Gebete vor, lässt uns sogar Gebete auswendig lernen oder drückt uns das Gotteslob in die Hand mit vielen Gebeten oder Liedern, die wir singen. Lieder sind ja nichts anderes als gesungene Gebete. Also Texte noch und noch. Wie passt das denn zusammen? Kann ich denn einfach etwas ablesen? Wenn ich einen Menschen liebe, dann lese ich doch auch nicht ab, dann spricht doch mein Herz. Warum diese vielen fertig formulierten Gebete und warum überhaupt das Gebet in der Gemeinschaft? Dazu ist mehreres zu sagen. Zunächst mal, dass das Gebet auch seinem Wesen nach eine Sache der Gemeinschaft ist, nicht nur eine persönliche Sache. Denn Jahrhunderte vor uns haben schon Menschen gebetet, haben ihre Erfahrungen gesammelt und haben die zum Teil niedergeschrieben oder weitergesagt. Und all diese Gebetserfahrungen hütet die Kirche als einen kostbaren Schatz und gibt sie weiter. So sind wunderbare Texte immer weiter überliefert worden. An allererster Stelle das Vaterunser, das uns Jesus selbst gelehrt hat. Und das nach wie vor das wichtigste und schönste Gebet ist, das in der Kirche lebt. Aber wir kennen auch viele, viele andere Texte, in denen der Atem der Jahrhunderte zu erfahren ist. Menschen haben Gott erlebt, Menschen haben ihre Gedanken niedergeschrieben, manchmal in Versform. Wir sind also eingebettet in diesen Lauf der Jahrhunderte und viele tragen mit dazu bei, uns anzuleiten, damit wir ihren Gedanken nachgehen, damit ihre Gedanken in uns weiterklingen und zu unseren eigenen werden. Noch ein anderer Gedanke ist hierzu wichtig. Als Christ ist man ohnehin nie allein. Wir sind in der heiligen Taufe Glieder Christi geworden. Der Heilige Geist fügt uns alle zu einer Einheit zusammen. Christus ist das Haupt, wir sind die Glieder. Ein Christ ist also nie allein, schon gar nicht in seiner Beziehung zu Gott, denn es ist immer die Gemeinschaft, zu der wir alle gehören. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben und wie all die vielen schönen Gleichnisse und Vergleiche lauten. So ist es also immer auch die Kirche als Ganze, die betet, selbst wenn wir es vielleicht ganz allein tun. Für mich ist das immer zu erleben, wenn ich nach einem arbeitsreichen Tag mein Brevier herkriege, oder auch morgens schon nach der Heiligen Messe oder wann auch immer gerade es am Tage passt, dann schlage ich also dieses Stundengebet der Kirche auf. Und da wird mir plötzlich bewusst, das schlage ich jetzt nicht nur auf, sondern das tun auch meine Nachbarpriester hier im Bistum, in Deutschland, in Europa. Und wie die Sonne sich weiter bewegt, so oder wie die Erde sich dreht, so werden überall wird dieses Gebet aufgegriffen. Ich bin ja plötzlich eingeklinkt in ein Gebet, das die ganze Welt umspannt. Was für ein wunderbarer Gedanke. Ich bete zwar ganz alleine, aber ich bin doch nicht allein dabei. Es sind unzählige, die mit mir zusammen, zum Teil sogar in derselben Stunde, dieses Gebet verrichten. Das aber gilt für jede Art von Gebet. Wenn einer auch total alleine ist, er weiß ganz genau, wenn ich jetzt bete, dann beten viele andere mit mir. Es ist das Gebet der ganzen Kirche. Ja, man kann sagen, es ist eigentlich die Kirche, die betet. Oder noch einfacher, es ist Christus, der betet. Durch ihn rufen wir im Heiligen Geist zum Vater. So ist also das Gebet nicht nur eine ganz persönliche, private Sache, sondern immer auch Gebet der Kirche. In mancher Beziehung ist das ein großer Trost. Denn manchmal sind wir ja bei unserem Gebet auch mit unseren Gedanken weit weg. Und ich könnte mir vorstellen, dass manche unserer Hörerinnen und Hörer jetzt bei dieser Sendung schon sagen, ja, ist ja schön, was du da alles über die Größe und Schönheit und die beglückende Kraft des Gebetes erzählst. Aber wenn ich bete, dann bin ich mit meinen Gedanken so schnell woanders. Dann bin ich plötzlich bei irgendwelchem Alltagsärger gelandet. Dann kann ich mich überhaupt nicht sammeln, weil mich irgendeiner stört, der in der Kirche vor mir kniet und umzappelt. Oder was weiß ich, was alles sein könnte. Oder selbst wenn ich ganz alleine zu Hause mal beten will, dann sind meine Gedanken so schnell völlig weit weg. Ja, ist es da nicht ein großer Trost zu wissen, dass dieses Gebet trotzdem gilt vor Gott? Dass wir getragen sind von der Gemeinschaft der betenden Kirche, auch wenn wir selber einmal gar nicht so hundertprozentig dabei sind. Selbst in der Feier der Heiligen Messe kann uns das so gehen. Dann irren doch unsere Gedanken auch manchmal ab. Die Heilige Messe geht weiter. Und manchmal erschrickt man fast und sagt, ach, jetzt sind wir ja schon so viel weiter mit der Heiligen. Wo war ich denn bloß mit meinen Gedanken? Und dann meinen manche, sie müssten eine Sünde beichten, weil sie so unandächtig gewesen sind. Nun gut, wenn es aus Schlamperei passiert ist, macht das angehen. Aber viel wichtiger ist ein anderer Gedanke. Die Heilige Messe ist weitergegangen. Die Gemeinde hat weitergebetet. Die Kirche ist als betende Gemeinschaft weiter lebendig. Und ich bin wieder dabei, auch wenn ich mal eine Zeit lang vielleicht mit meinen Gedanken nicht hundertprozentig dabei gewesen bin. Gebet der Gemeinschaft, es ist die Kirche, die betet, es ist Christus, der betet. Und darum dürfen wir auch so froh sein darüber, dass uns die Kirche viele formulierte Gebete geschenkt hat. Die sind nämlich ein großer Schatz. Ich habe, glaube ich, schon davon erzählt, wie ich es manchmal bei Versehgängen erlebt habe, was für einen Wert das hat, dass Menschen in ihrem Leben auch fertig formulierte Gebete sich zu eigen gemacht haben. Also, da habe ich eine hochbetagte Frau, die im Sterben lag, versehen. Die war über 100 Jahre alt geworden. Und sie lag ganz still in ihrem Bett und hatte die Augen geschlossen und einige wenige Leute um sie herum, eine Kerze brannte. Wir selber beteten still. Mit einem Male schlug sie die Augen auf und sprach gut verständlich: Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Das hat mich so tief beeindruckt. Nicht nur, weil das so aus dem tiefsten Herzen kam bei dieser Frau, sondern weil sie auch in dieser schwierigen Stunde, wo es mit ihr zu Ende ging, über ein Gebet verfügen konnte, das einen ganz tiefen und wertvollen Inhalt hat. Warum? Weil sie es unzählige Male in der Heiligen Messe gebetet hatte, sodass es ihr jetzt präsent war, in der Stunde, wo vielleicht alle anderen Gedanken schon von ihr geschwunden waren. So habe ich es auch erlebt mit Menschen, die in solcher Situation das Vaterunser plötzlich mitbeteten. Wenn ich an einem Krankenlager stand, jemanden die Krankensalbung gespendet hatte und merkte, dem sind die Sinne mehr oder weniger schon weggeschwunden und man nicht wusste, ist er eigentlich noch so wach, dass er miterlebt, was jetzt hier geschieht, dann haben wir mit mehreren das Vaterunser gebetet und mit einem Male merkten wir, es bewegen sich die Lippen dieses Menschen. Er betet mit, weil es ein Gebet ist, das ihm vertraut ist. Darum brauchen wir die Gebete der Kirche. Darum brauchen wir das Kreuzzeichen. Darum brauchen wir das Ehre sei dem Vater. Darum brauchen wir die Wechselgebete, die in der Heiligen Messe gesprochen werden. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Dafür brauchen wir das Kyrie oder das Agnus Dei, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Und natürlich das Gegrüßet seist du, Maria. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit dem Erwähnen des Ave Maria komme ich nun noch einmal auf einen anderen Punkt unter dem Thema Gebet der Gemeinschaft. Wir sind es nämlich gar nicht alleine hier auf der Welt, die beten, sondern es sind ja alle Heiligen des Himmels längst mit dabei, an allererster Stelle die allerseligste Gottesmutter Maria, die uns ja so oft vertritt. Sie ist es schließlich gewesen, die für uns alle den Heiland empfangen hat, die für uns alle dem Engel Gabriel geantwortet hat, siehe, ich bin die Magd des Herrn, und die für uns alle unter dem Kreuz gestanden hat, um die Gnaden der Erlösung entgegenzunehmen. An dieser Stelle, wo sie im Grunde die Kirche war, wo wir uns in ihr selber alle wiedererkennen können. Aber sie nicht alleine, sondern alle Heiligen des Himmels doch schließlich genauso. Das heißt, wir sind in Christus eine große Gemeinschaft, die gar nicht auf das Diesseits begrenzt ist. Und darum möge man bitte nur mal bedenken, wie bei wichtigen, ganz wichtigen Anlässen die Kirche uns auffordert, die Allerheiligenlitanei zu beten. Zum Beispiel in der Osternacht, ehe das Taufwasser geweiht wird. Oder auch bei anderen wichtigen Gelegenheiten. Das heißt doch, wir versichern uns des Gebetes der Heiligen. Wir sind es nicht alleine, sondern es wird handgreiflich, Christus hat uns erlöst und in ihm sind wir Glieder der Kirche, ja Glieder an ihm selbst, Glieder Christi. Er ist das Haupt, wir sind die Glieder, er ist der Weinstock, wir sind die Rebzweige. Das erlebt man lebendig in der Verehrung und in der Anrufung der Heiligen. Da gibt es manchmal auch Einwände und dann wird gesagt, ja, also beten, das ist doch eigentlich eine Sache zwischen Gott und uns, was sollen denn da noch andere dazwischen, die Heiligen, die Fürsprache, wozu brauchen wir das denn? Aber da braucht man eigentlich nur wieder einmal zurückzuschalten in das ganz normale Leben. Wenn ein Kind zum Beispiel zur Schule geht und weiß, heute wird es schwierig, da wird eine schwere Klausur geschrieben, dann sagt es doch wohl seiner Mutter nachher so um 10, da kannst du für mich mein Vater unser beten, denn da wird es für mich ein bisschen schwierig. Wäre schön, wenn du für mich mitbetest. Oder jemand geht in eine Operation und sagt, morgen werde ich operiert an der Hüfte oder am Kniegelenk oder was weiß ich was. Das wird schwierig für mich, das wird harte Zeit. Betet mal für mich ein Vater unser mit zu Hause oder vielleicht sogar mal ein Gesetz vom Rosenkranz. Betet für mich. Man bittet den anderen um sein Gebet und der Priester tut es in der Kirche, in der Heiligen Messe, sogar für die ganze Gemeinde. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Da bittet also der eine den anderen um die Gabe des Gebetes. Was liegt denn eigentlich näher als die Heiligen des Himmels, die doch unsere Fürsprecher bei Gott sein können, um diese Gabe anzurufen? So ist also das Anrufen der Heiligen eigentlich nichts anderes als ein Ernstnehmen der Gemeinschaft in Christus, in dem wir alle eins sind. Die Heiligen anzurufen, das lenkt nicht ab von Christus, das schiebt nicht etwa andere Personen zwischen Gott und uns, sondern das nimmt nur ernst, dass wir durch Christus, durch die Erlösung, durch das Wirken des Heiligen Geistes wirklich alle eins sind in dem ewigen und mächtigen Gott. So kann das Gebet, wenn man es auch nach den Weisungen der Kirche vollzieht, selbst mit vorformulierten Texten, für uns ein großer persönlicher Schatz werden. Und am Ende verschiebt sich das sogar ineinander. Dann ist auch das Gebet, das die Kirche uns lehrt, zu einem ganz persönlichen Gebet geworden. Vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, sollten wir es bei diesen Erwägungen jetzt mal bewenden lassen. Denn am Ende ist ja immer entscheidend, was man da selber tut. Und jeder findet den Weg zum Gebet auf seine Weise. Die Völker beten unterschiedlich, die Generationen beten unterschiedlich, Jugendliche beten anders als Erwachsene, Frauen, Mütter vielleicht anders als Väter, Männer. Leute, die aus einem ganz anderen Kulturkreis kommen, haben andere Formen des Gebetes. Manche Menschen können meditativ beten, sich tief versenken in Gott, andere können das weniger gut. Manche werden wunderbar getragen von dem Wechselgebet des Rosenkranzes, über den man nun mal extra reden müsste. Andere finden vielleicht wieder andere Formen. Am Ende findet sogar jeder seinen eigenen Weg. Wie sollte es auch anders sein? Aber die Kirche geleitet uns dabei. Und in der Gemeinschaft der Kirche sind wir geborgen, sodass wir auch nicht aufgeben müssen, wenn es uns einmal selber schwerfällt, in dem Gebet das zu erlangen, was wir uns davon erhoffen. Am Ende sind wir immer die Beschenkten.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, für Ihren Vortrag, Pastor Henze, zum Thema vom Beten Flucht in eine Traumwelt. In einem zweiten Teil sind Sie der Frage nachgegangen, wie es sich nun eigentlich damit verhält, mit diesem doch sehr persönlichen Gebet, das Sie so stark gemacht haben im ersten Teil, und dann der Vielzahl der vorgegebenen Gebete der Kirche. Der Grund liegt darin, dass Gebet immer auch Gemeinschaft ist. Als Christ ist man ja ohnehin nie allein, und das gilt gerade auch fürs Beten, wie es sich besonders deutlich im Stundengebet zeigt. Wenn einer auch total allein ist, ein Beter, es ist immer das Gebet der ganzen Kirche. Es ist die Kirche, die betet, ja, es ist Christus, durch ihn beten wir im Heiligen Geist zum Vater. Und daher darf auch gelten, wenn ich auch mal nicht so bei der Sache bin, hundertprozentig, dieses Gebet gilt dann trotzdem, gerade auch für das ausformulierte Gebet, das uns die Kirche schenkt, wenn unsere Gedanken sich nicht mehr ordnen lassen, wenn meine Sinne verloren gehen, wenn wir bedrängt werden vom Schicksal. Hier tritt dieses Gebet in Kraft und entfaltet seine ganze Kraft. Zum Schluss haben Sie noch einen Blick auf das Ave Maria geworfen, die Anrufung der Gottesmutter, worin sich zeigt, dass es ja nicht nur wir sind die sichtbare Gemeinschaft, sondern es sind die Heiligen des Himmels an der Spitze, die Gottesmutter, mit denen wir beten. Diese unsere christliche Gemeinschaft, unsere Gebetsgemeinschaft ist eben nicht auf das Diesseits beschränkt. Wir versichern uns des Gebetes der Heiligen. Dieses Gebet der Heiligen schiebt nichts zwischen Jesus und uns, sondern bringt zum Ausdruck, dass wir letztlich eins sind in Christus. Und eine erste Anruferin hat uns erreicht aus Gernlinden. Frau Frank, grüße Gott.
Grüß Gott. Leider habe ich nicht den ganzen Vortrag hören können. Ich bin gerade vorhin heimgekommen, habe vielleicht eine halbe Stunde oder eine knappe halbe Stunde mitbekommen. Und erstmal möchte ich ein ganz herzliches Vergelt's Gott sagen, Herrn Pastor Henze, für Ihren wunderbaren Vortrag, in dem ich mich wiedergefunden habe und der mich sehr bewegt hat. Und ich möchte dazu das sagen, was mir so spontan eingefallen ist. Wie arm wäre mein Leben ohne das Dankgebet, ohne den Lobpreis, das Bittgebet, das immerwährende Gebet. Wie arm wäre mein Leben auch ohne die heilige Eucharistie, ohne das gemeinsame Gebet und auch die vorformulierten Gebete, die man nach Bedarf abändern kann. Wo zwei oder drei meinen Namen versammelt sind, ist sehr beglückend. Und welche Gnade wird einem zuteil, zum Beispiel nach einem langen, inständigen Komm, Heiliger Geist, oder andere Jesus bitten, ist unbeschreiblich. Diese Höhenflüge, die kann man nicht erklären. Wie sehr hat mich nach dem Tod meiner geliebten Eltern getröstet, wo ich leider bei beiden nicht dabei sein konnte, dass bei jeder heiligen Messe für die Heimgegangenen gebetet wird. Und wie heilsam ist es für meine Nerven, auf die göttliche Barmherzigkeit zu vertrauen und zu wissen, dass viele in meinem Anliegen mitbeten. Dafür sage ich auch allen jetzt offen ein ganz herzliches Tausendfaches Vergelt's Gott. Es beglückt mich auch, für viele zu beten, die ich nicht kenne, einfach für die Anliegen der Welt. Leider, ja, und dann wollte ich noch sagen, auch das eigene Wachsen und Reifen, auch im Gebet, ist ein Grund zum Lobpreis. Also ein Leben ohne Gebet wäre für mich, ich weiß nicht, wie es ausdrücken soll, wäre einfach nichts, das wäre leer. Hätte keinen Sinn.
Herzlichen Dank, Frau Frank. Es ist schön, dass man heutzutage auch über solche inneren Erlebnisse offen und frei sprechen kann, so wie Sie es jetzt gemacht haben. Denn das stärkt und ermutigt ja auch andere, es weiter zu versuchen. Was Sie noch gesagt haben, dass wir selber im Gebet reifen, das wäre nochmal ein eigener Vortrag wert.
Ja.
Denn auch da kommt ja die Grundfrage unseres heutigen Vortrages nochmal zum Vorschein, in eine Traumwelt. Wir flüchten nicht in eine Traumwelt, im Gegenteil. Wenn wir beten, dann fallen von uns alle falschen Träume, alle Masken herunter und wir sehen uns vor Gott, so wie wir wirklich sind. Und Beten ist auch ein Weg zur Selbsterkenntnis.
Und wie wunderbar es ist, auch die eigenen Hände und das volle Herz immer wieder leer zu machen und sich füllen zu lassen.
Ja.
Das ist etwas unendlich Wertvolles und das kann man auch niemandem beschreiben. Das muss man selber erleben und das ist wertvoller als jedes Geschenk.
Herzlichen Dank, Frau Frank.
Ich sage vergelt's Gott und Ihnen Gottes Segen. Wiederhören für Gott.
Auf Wiederhören für Gott. Vielen herzlichen Dank. Ja, ein Zeugnis von Frau Frank, das wesentliche Teile ihres Referates noch einmal durch die persönliche Erfahrung unterstützt und ja, bestätigt hat. Leider geht unsere Sendung nun schon dem Ende entgegen. Wenn wir Sie, Pastor Henze, zum Abschluss dieser Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen bitten dürften.
Aber gern. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war ja nun auch heute ein Thema, das sehr von unserer persönlichen Beziehung zu Gott sprach. Und für mich als Priester ist es immer besonders schön, wenn ich die verstärken kann. Dienend dem ewigen Gott und für die Menschen da. Und in dem Sinne möge dieser Segen auch nichts anderes sein, als noch einmal Ausdruck alles dessen, was wir heute miteinander überlegt haben. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Herr, erhöre mein Gebet.
Und lass mein Rufen zu dir dringen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Segne euch, liebe Brüder und Schwestern, der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Noch einmal ein herzliches Vergelt's Gott. Pastor Henze, Ihnen alles Gute, einen gesegneten Tag noch.
Dankeschön, gleichfalls.
Auf Wiederhören. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass Sie bei uns heute mit zu Gast waren in der Grundkurssendung, dass Sie sich hier eingebracht haben in der Sendung. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie sich gern eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst. Dort können Sie ab Montag 9 Uhr ist unser CD-Dienst wieder für Sie erreichbar. Sie können ihm auch eine E-Mail schreiben an cd-dienst@horeb.org. Und gehen Sie einfach auf unsere Website www.horeb.org und laden Sie sich diese Sendung als MP3-Datei herunter. Und Sie können da auch gleich einen Podcast abonnieren. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Ihr Gregor Dornis.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.